Josef H. Reichholf, Ornis, das Leben der Vögel. Josef Reichholf war schon seit seiner Kindheit von allen Vögeln fasziniert. Mit 13 Jahren bekam er sein erstes Fernglas geschenkt und seither war keine Vogelart mehr vor ihm sicher. Ein halbes Jahrhundert später ist er mit Abstand Deutschlands bekanntester Ornithologe, doch seine kindliche Faszination hat kein bisschen nachgelassen. In Ornis wendet er sich an alle, die gerne mehr über Vögel erfahren und vielleicht selbst zum Ornithologen werden möchten. Er zeigt, wie einfach es ist, Vögel zu beobachten und wie viele spannende Dinge wir schon an alltäglichen Arten wie Tauben oder Enten entdecken können, wenn wir genau hinsehen. Hobby-Ornithologen sind nicht nur niedliche Nerds mit einem harmlosen Hobby, sondern tragen enorm viel zu Naturschutz und Wissenschaft bei. Wie genau sie das tun, findest du in unseren Blinks heraus. Blink Nummer 1. Die Ornithologie ist ein beliebtes Hobby und es ist einfach, damit anzufangen. Ornis steht zum einen für die Vogelwelt. Spricht man das Wort als Ornis, dann sind damit die Fans der Vögel gemeint, die Ornithologen. Wer sind diese Ornithologen und wie kannst du selbst einer werden? Niemand weiß genau, wie viele Ornithologen es gibt, aber es sind auf jeden Fall mehrere Millionen. Ein guter Index dafür sind die Auflagen und Verkaufszahlen von Vogelbestimmungsbüchern. Jeder Orni geht sein Hobby unterschiedlich an. Einige von ihnen sammeln Arten, wie andere Leute Pokémon-Figuren sammeln. Sie wollen möglichst viele auf ihrer Liste abhaken. Daher sind sie natürlich besonders gut darin, Arten zu unterscheiden und zu finden. Andere Ornithologen befassen sich dafür nur mit einer einzigen Vogelart. Es existiert kein Zertifikat, das dich offiziell zum Orni macht, aber es gibt einen wichtigen Schritt. Richtige Ornithologen schreiben ihre Beobachtungen auf. Sie führen Tagebücher, Listen oder beides. Die Tagebücher heißen Exkursionsprotokolle. Daran erkennst du schon, dass sie ihr Hobby ziemlich ernst nehmen. Mit der Ornithologie anzufangen ist sehr einfach. Wenn du ein Vogelhäuschen auf deinem Fensterbrett stehen hast, musst du dazu nicht einmal die Couch verlassen. Nach ein paar Minuten Beobachtung merkst du schon, wer an deinem Vogelhäuschen das Sagen hat. Ein paar Arten erkennst du, andere musst du vielleicht bestimmen. Am besten besorgst du dir dazu einen Vogelführer. Davon gibt es mehrere sehr gute und es lohnt sich, mehr als einen zu besitzen, weil sie sich ergänzen und die Bestimmung dadurch akkurater machen. Dann setzt du dir am besten ein Ziel, zum Beispiel alle Arten, die in deiner Stadt vorkommen, einmal zu beobachten. Auch alle ungefähr 220 Arten Deutschlands sind ein realistisches Ziel, das du innerhalb einiger Jahre erreichen kannst, wenn du dranbleibst. Hinzu kommen dann noch Winter- und Sommergäste, Durchzügler und Irrgäste. Soweit bekannt, ist es noch niemandem gelungen, alle 10.000 Vogelarten, die es weltweit gibt, einmal gesehen zu haben. Aber fangen wir lieber klein an und sehen, was sich am Vogelhäuschen oder im Stadtpark so alles beobachten lässt. Blink Nummer 2. Schon die Beobachtung von alltäglichen Arten wie Amseln und Enten liefert viel Spannendes. Selbst Vögel, die wir jeden Tag sehen und die uns eigentlich relativ langweilig vorkommen, entpuppen sich bei genauer Betrachtung oft als ziemlich spannende Zeitgenossen. An den Amseln etwa können wir momentan die Auswirkungen der Klimaerwärmung beobachten. Von ihnen bleiben normalerweise nur alte Männchen im Winter hier bei uns, da sie die größten Überlebenschancen haben. Die jüngeren Männchen und die Weibchen fliegen in den Süden, wo sie mehr Futter finden. Je härter der Winter ist, desto weniger der hier gebliebenen Amseln überleben. Das kannst du auch nachvollziehen, wenn du den Winter über immer wieder zählst, wie viele Amseln an deine Futterstelle kommen. Dort bekommst du auch mit, wie und wann die etwas heller gefärbten Amselweibchen im Frühjahr zurückkehren. Bald wirst du feststellen, dass mit den Jahren auch immer mehr Weibchen hier überwintern und diejenigen, die im Süden überwintern, immer früher zurückkehren. Eine direkte Folge der Klimaerwärmung. Enten zu beobachten ist vor allem im ausgehenden Winter spannend, wenn ihre Paarungszeit beginnt. Erpel tragen ihr Prachtkleid, in dem sie leicht zu bestimmen und von anderen Arten zu unterscheiden sind. Bei den unauffälligeren Weibchen ist das schon komplizierter. Im Vorfrühling kannst du bei den Enten die Gruppenbalz beobachten. Dabei veranstalten die Erpel eine Art Vorführung mit allerhand merkwürdigen Verrenkungen und Geräuschen, die zum Beispiel kurz hoch oder Grunzpfiff genannt werden. Die Damen suchen sich so einen geeigneten Kandidaten für die nächste Saison aus. Sobald ein Paar zueinander gefunden hat, folgt die Paarbalz. Dazu pumpen die beiden Enten. Sie bewegen ihre Köpfe auf und abwärts und synchronisieren sich dabei, bevor der Erpel schließlich die Ente besteigt. Danach wird es schwieriger, Enten zu beobachten, weil sich die Weibchen zum Eierlegen und Brüten zurückziehen. Wenn du dich eine Weile mit ihnen beschäftigst, wirst du also auch bei scheinbar unspektakulären Arten spannende Verhaltensweisen bemerken und auf interessante Fragen stoßen. Blink Nummer 3. Auch das Erkennen von Vogelgesängen gehört zur Ornithologie. Ornis beobachten Vögel aber nicht nur, sondern sie belauschen sie auch. Vogelgesänge zu unterscheiden kannst du leider nicht mit einem Buch lernen, dazu brauchst du Erfahrung. Und die sammelst du am besten im Frühjahr. Vogelgesänge sind vielfältig und erfüllen wichtige Aufgaben. Ende Februar beginnen die Buchfinken zu schlagen, die Amseln zu flöten und die Goldammern ihr süßes Zi-Zi-Zi-Zi-Zi zu singen. Woche für Woche kommen neue Stimmen zu diesem Chor hinzu, bis dann gegen Mitte Mai endlich alle Vögel da sind. Die männlichen Vögel singen, um die Weibchen anzulocken. Indem sie besonders lang und schön singen, versuchen die Männchen der Singvögel, ihre Weibchen davon zu überzeugen, dass sie stark und gesund sind. Der Gesang ist für Ornithologen eine wichtige Methode, um verschiedene Vogelarten voneinander zu unterscheiden, die sich optisch sehr ähnlich sind. Es gibt beispielsweise zwei Arten von Laubsängern, die sich nur an der Farbe ihrer Beine unterscheiden, die wir aber nicht oft zu sehen bekommen. Doch ihr Gesang könnte unterschiedlicher nicht sein und hat ihnen zu den Namen Zilpzalpe und Fitis verholfen. Außerdem helfen die Vogelgesänge den Ornithologen, die Bestände genauer einzuschätzen. Hierzu wählen sie bestimmte Routen, wie durch den Wald oder ihren Ort, und notieren dabei genau, welche Männchen sie singen hören. Diese Methode wird auch als Linientaxierung bezeichnet. Damit ermitteln die Ornis zwar keine absoluten Zahlen, zum Beispiel wie viele Amseln es pro Quadratkilometer gibt, aber dafür sehr wichtige relative Werte. Ein Ornithologen-Neuling wird so etwa bald feststellen, dass es in der Stadt mehr Singvögel gibt als auf dem Land. Das liegt daran, dass sie hier mehr Nahrung und Unterschlupf finden als auf den modernen, eintönigen Feldern. Hobby-Ornis liefern dabei brauchbarere Daten als große staatlich finanzierte Forschungsprogramme, denn diese Programme ändern sich häufig, je nachdem, wer gerade regiert. Die Ornithologen hingegen laufen zuverlässig jedes Jahr ihre Linien ab und sammeln auf diese Weise wertvolle Datenreihen, aus denen wir viel über die Verbreitung der einzelnen Vogelarten lernen. Blink Nummer 4. Das Vogeljahr ist klar strukturiert. Jede Jahreszeit bietet Ornis interessante Einblicke. Wer damit anfängt, Vögel zu beobachten, wird schnell feststellen, dass deren Leben ganz klar durch den Wechsel der Jahreszeiten bestimmt ist. Im Frühjahr haben die Vögel viel zu tun. Die Zugvögel kommen aus ihren Winterquartieren zurück. Je näher ihr Quartier ist, desto eher. Die Mönchsgrasmücke überwintert zum Beispiel im Mittelmeerraum und kommt Ende März oder Anfang April zurück. Die Gartengrasmücke hingegen muss den Weg bis aus Afrika nehmen und ist erst einen Monat später wieder hier. Sobald sie bei uns ankommen, sind die Vögel sehr geschäftig. Sie balzen, paaren sich, bauen Nester, brüten und ziehen dann die frisch geschlüpften Küken auf. Im Sommer wird es ruhiger. Die meisten Männchen stellen den Gesang ein, da die Fortpflanzung für dieses Jahr erledigt ist. Die Küken werden aufgezogen und immer kräftiger. Gleichzeitig machen in dieser Zeit die meisten Vögel eine Mauser durch. Sie tauschen ihr gesamtes Federkleid aus, sodass es für die kälteren Jahreszeiten und eventuell die Reise ins Überwinterungsgebiet fit ist. Zu dieser Zeit finden wir überall abgestoßene Federn. Im Herbst werden die Vögel dick. Jetzt gibt es massig Nahrung. Die Vögel legen Fettvorräte an, entweder für die Reise in den Süden oder um den kalten Winter zu überstehen. In dieser Zeit ist es auch am wahrscheinlichsten, sogenannte Irrgäste zu finden, Vögel, die sich auf der Durchreise von Norden nach Süden zu uns verirrt haben, In den meisten Fällen wurden sie von einem Sturm von ihrem Kurs abgetrieben und machen irgendwo in Küstennähe Halt, um sich auszuruhen. Im Winter dürfen wir in Deutschland zahlreiche Wintergäste begrüßen. So wie viele der bei uns heimischen Arten nach Süden fliegen, kommen auch einige Arten aus dem Norden zu uns, um hier zu überwintern. Zu ihnen gehören die Saatkrähen, die Nebelkrähen und die Dohlen, die aus dem Nordosten kommen. Frischgebackene Ornithologen haben also zu jeder Jahreszeit etwas zu beobachten. Bevor du loslegst, kann allerdings ein kleiner Grundkurs in Sachen Vogelkunde nicht schaden. Im nächsten Blink geht es damit los. Blink Nummer 5. Vögel haben sich aus Reptilien entwickelt. Ihre Federn dienten ursprünglich gar nicht zum Fliegen. Obwohl sie teilweise sehr unterschiedlich aussehen, erkennt jedes Kind einen Vogel. Federn, Flügel, zwei Beine, ein Schnabel. Das muss ein Vogel sein. Aber wie wurden die Vögel eigentlich zu dem, was sie heute sind? Vögel haben sich aus den echsenartigen Dinosauriern entwickelt. Eine Schlüsselrolle zum Verständnis dieser Entwicklung spielt der Archaeopteryx, ein 150 Millionen Jahre alter Urvogel, dessen Versteinerungen vor allem in Bayern gefunden werden. Der Archaeopteryx war Vogel und Reptil zugleich. Er hatte nämlich Flügel und Federn, aber auch Zähne. Dafür fehlte ihm der Brustkamm, an dem bei den heutigen Vögeln die starken Flugmuskeln ansetzen. Stattdessen hatte er einen langen Schwanz, wie wir ihn heute noch von Krokodilen kennen. Entscheidend bei der Entwicklung der Vögel war außerdem die Entstehung der Federn. Aber wie kam es, dass einige Dinosaurier Federn ausbildeten? Dazu gab es lange Zeit zwei Theorien. Die eine besagte, dass sich die echsenartigen Vorfahren gerne von Bäumen stürzten und es dafür von Vorteil war, große Schwingen zu haben und sich so die Federn entwickelten. Die andere Theorie hieß Abheben aus dem schnellen Lauf heraus. Heute gehen wir davon aus, dass die Herausbildung der Federn einen ganz anderen Grund hatte. Vögel brauchen viel Fett und nehmen durch ihre Nahrung einen Überschuss an Eiweiß auf. Dieses muss der Körper jedoch irgendwie wieder loswerden. So begannen die echsenartigen Vorfahren der Vögel irgendwann, das Eiweiß in ihren Schuppen einzulagern, die dadurch größer wurden. Das Fliegen war dann nur eine Art willkommener Nebeneffekt, der sich seitdem, weil er so praktisch und erfolgreich war, stetig weiterentwickelt hat. Auch heute bestehen Federn noch zu einem großen Teil aus Proteinen. Wie so vieles andere war also auch die Entwicklung der Flugfähigkeit bei den Vögeln anfangs scheinbar nur eine Laune der Natur, die ihnen dann aber einen so großen evolutionären Vorteil verschaffte, dass sie sich erfolgreich über die gesamte Erde verbreitet haben. Blink Nummer 6. Fast alle Vögel bauen Nester, um ihre Eier zu bebrüten, aus denen bald darauf Küken schlüpfen. Wir haben bisher gesehen, wie sich Vögel evolutionsgeschichtlich entwickelt haben. Aber wie entsteht eigentlich ein einzelner Vogel heute? Wenn ein Orni Glück hat, entdeckt er im Frühjahr ein Vogelnest oder eine Vogelmutter mit ihren Jungen und kann live dabei sein, wie die kleinen Küken schlüpfen und aufwachsen. Auch wenn jeder von uns die Eier aus dem Kühlschrank kennt, wissen die wenigsten, dass Eier atmen. Ihre Schale hat Poren, durch die Luft dringen kann. Da das Küken Sauerstoff aus der Luftblase verbraucht, entsteht ein leichter Unterdruck, der Luft in das Innere des Eis saugt. Im Gegenzug wird Kohlendioxid nach außen abgegeben. Durch diese Poren können allerdings auch Bakterien eindringen. Wenn sich im Ei kein Leben entwickelt hat, beginnen sie, das Innere zu zersetzen und das Ei fault. Wenn es groß genug ist, muss sich das Küken selbst aus dem Ei befreien. Dazu ritzt es mit dem Eizahn, der sich auf dem Oberschnabel bildet, einen Kreis in die Schale und stemmt dann die Füße gegen den Eiboden, sodass sich der Deckel ablöst. Fast alle Vögel bauen Nester für ihre Eier. Diese müssen für Nestflüchter und Nesthocker unterschiedlich ausgestattet sein. Nestflüchter sind nämlich nach dem Schlüpfen sofort bereit, loszulaufen und ihrer Mutter zu folgen. So tun es etwa die Hühnerküken. Nesthocker hingegen sind unselbstständig und werden erst einmal von ihren Eltern versorgt. Beide Strategien haben Vor- und Nachteile. So sind die Eier von Nesthockern im Verhältnis zur Körpergröße der Mutter kleiner, damit sie durch das Eierlegen weniger belastet wird. Dafür sind Nesthocker aber länger größeren Gefahren ausgesetzt. Die Nester von Nesthockern müssen natürlich stabiler gebaut und besser gegen Kälte, Nässe und Feinde geschützt sein, da sich die Küken noch längere Zeit in ihnen aufhalten. Wenn es darum geht, ihre Brut zu beschützen, sind Vogeleltern sehr einfallsreich. Möwen zum Beispiel beschießen nahende Feinde mit Kot oder Futter. Die kleinen Vögelchen sind aber nicht nur niedlich, sondern auch wahre Wunder der Natur, wie wir im nächsten Blink hören werden. Blink Nummer 7. Vögel besitzen ein außergewöhnliches Atmungs-, Kreislauf- und Verdauungssystem. Nicht nur äußerlich, sondern auch innerlich sind Vögel faszinierende Geschöpfe. Sie besitzen zum Beispiel das effektivste Atmungs- und Kreislaufsystem, das wir kennen. Das liegt schlicht und einfach daran, dass Fliegen sehr viel Energie verbraucht. Diese Energie muss der Vogel als Nahrung zu sich nehmen und dann möglichst schnell und wirksam in die Flugmuskeln transportieren. Daher haben Vögel ein verhältnismäßig großes Herz, das schnell schlägt. Bis zu 1000 Schläge pro Minute wurden schon gemessen. Außerdem haben Vögel eine ungemein effektive Atmung. Ihre Lunge ist nämlich im Gegensatz zur menschlichen Lunge keine Sackgasse in die Luft hinein und dann wieder herausströmt, sondern eher eine Autobahn über die Luft einfach hindurchsaust. Dazu haben Vögel Luftsäcke neben der Lunge, welche die Luft wie ein Blasebalg durch die Lunge hindurchdrücken, nachdem sie sie auf Körpertemperatur aufgewärmt haben. Mit dieser Technik leistet eine Vogellunge 5-mal so viel wie die Lunge eines Säugetiers von der gleichen Größe. Sie ist in Höhen zu fliegen, in denen wir Menschen schon längst die Höhenkrankheit bekommen, und hunderte Meter tief ins Meer zu tauchen. Auch das Verdauungssystem der Vögel unterscheidet sich von unserem. Vögel haben keine Zähne, was zur Folge hat, dass die meiste Nahrung, mitunter ganze Fische oder Insekten, einfach unzerkleinert im Magen landet, der natürlich entsprechend leistungsfähig sein muss. Um die größten Nahrungsbrocken zu zerkleinern, nehmen viele Vögel gezielt kleine Steine auf, die die Nahrung dann im Magen zermahlen. Deshalb sollten Angler gut aufpassen, dass sie ihre kleinen Senkbleie nicht verlieren. Sie werden oft von Vögeln als Magensteine aufgenommen und vergiften sie dann. Trotzdem kann im Magen nicht alles zerkleinert und verwendet werden. Unverdauliches Grobmaterial wie Haare, Chitinpanzer oder Schuppen werden als Gewölle wieder ausgewirkt. Weil das zum normalen Verdauungsprozess gehört, ist den Vögeln dabei nicht schlecht, wie uns Menschen, wenn wir uns übergeben. Blink Nummer 8. Das Prachtgefieder der Vögel dient der sexuellen Selektion. Die bunten Papageien, die eleganten Flamingos und die verschwenderische Pracht der Pfauenräder zeigen uns, dass Vögel einiges investieren, um einen möglichst guten Eindruck zu hinterlassen. Das sieht natürlich schön aus, aber warum tun sie das eigentlich? Zuerst einmal fällt auf, dass es immer die Männchen sind, die das Prachtgefieder tragen. Das wird schon am Ententeich deutlich. Die Männchen sind auffällig, die Weibchen sehr schlicht. Der Grund dafür ist ganz einfach. Die Weibchen müssen brüten und sich um die Küken kümmern. Und dazu müssen sie möglichst gut getarnt sein, um nicht so schnell von Feinden entdeckt zu werden. Daher können wir auch aus dem Gefieder schließen, bei welchen Vogelarten die Männchen bei der Brut und der Aufzucht der Jungen mithelfen. Je auffälliger das Männchen gefiedert ist, desto weniger beteiligt es sich. Bei Enten hat das Männchen zum Beispiel nur wenig mit dem Nachwuchs zu tun, während bei den unauffälligen Spatzen die Väter sowohl am Brüten als auch an der Aufzucht beteiligt sind. Aber wozu überhaupt die bunten Federn? Das Prachtgefieder der männlichen Vögel dient der sexuellen Selektion. In einer gesunden Vogelpopulation gibt es mehr Männchen als Weibchen und die Weibchen können wählen, mit welchem Kandidaten sie sich verpaaren wollen. Dabei wollen die Vogelweibchen natürlich einen möglichst starken und gesunden Partner finden, um ihren Jungen die besten Überlebenschancen mit auf den Weg zu geben. Ob ein Männchen stark und gesund ist, erkennen sie unter anderem an seinem Prachtgefieder oder daran, wie lang und schön es singt. Auch wie sich ein Männchen bei der Balz verhält, gibt Hinweise darauf, ob es ein geeigneter Vater ist. Ein Männchen, das engagiert und lange balzt, hat bessere Chancen, von einem Weibchen ausgewählt zu werden. Wir können also noch eine andere wichtige Erkenntnis aus dem beeindruckenden Gefieder vieler Vogelarten ziehen. Vögel sind Augentiere, wie wir Menschen. Blink Nummer 9. Vögel können sehr gut sehen und sich viel besser orientieren als Menschen. Vögel sind visuelle Wesen, die ihre Umwelt hauptsächlich über die Augen wahrnehmen. Wer schon einmal beobachtet hat, wie ein Raubvogel sich aus schwindelnden Höhen auf ein Feld herabstürzt, um eine winzige Maus zu fangen, der weiß, warum wir von Adleraugen sprechen, wenn ein Mensch besonders gut sehen kann. Einige, vielleicht sogar alle Vögel, sehen die Welt sogar noch bunter als wir, weil sie das für uns unsichtbare Ultraviolett als eigene Farbe wahrnehmen. Daher sind auch die meisten Vögel tagaktiv und schlafen nachts. Eine Ausnahme sind die Eulen, die gewissermaßen Augen mit Nachtsichtfunktion haben. Einige Vögel, vor allem Hühnervögel, haben ihre Augen außerdem so seitlich am Kopf, dass ihnen eine 360-Grad-Rundumsicht ermöglicht wird. Die Waldschnepfe etwa kann mit ihrem langen Schnabel am Boden herumstochern, um Nahrung zu suchen und gleichzeitig sehen, ob sich von hinten ein Feind annähert. Auch bei ihrem sehr guten Orientierungssinn spielt das Sehen eine große Rolle. Die Fähigkeit von Brieftauben, von überall direkt nach Hause zu finden, ist legendär. Und auch Zugvögel müssen sich über lange Strecken sehr genau orientieren. Wie machen die Vögel das? Einerseits orientieren sich Vögel am Sonnenstand. Sie haben eine präzise innere Uhr und wissen, zu welcher Zeit die Sonne untergeht. So können sie auch die Himmelsrichtungen bestimmen. Nachts orientieren sich die Vögel an Sternbildern, die sie voneinander unterscheiden können. Wenn der Himmel bewölkt ist, nutzen die Vögel das für uns unsichtbare polarisierte Licht, eine Art flimmernde Schwingungsebene der Sonnenstrahlen. Und wenn auch das nicht mehr funktioniert, weil die Wolken zu dicht sind, orientieren sich die Vögel am Magnetfeld der Erde. Sie nehmen die Richtung und Stärke der Magnetfeldlinien wahr und entnehmen diesen Informationen, wo Süden ist und wie weit sie vom Äquator entfernt sind. Es gibt also so gut wie nichts, was Vögel dazu bringen kann, die Orientierung zu verlieren. Vögel sehen viel, aber nicht alles. Gut getarnte Jäger übersehen sie leider viel zu oft, mit tragischen Folgen. Blink Nummer 10. Die Jagd auf Vögel ist ein vollkommen nutzloses Hobby, das verboten werden sollte. Ornithologen lieben Vögel und können sich an ihnen nicht satt sehen. Jäger lieben Vögel auch, aber leider auf eine etwas andere Weise. Dass wir heute überhaupt noch Kraniche, Adler und Falken bei uns sehen, haben wir der Sowjetunion zu verdanken, auf deren Gebieten die Jagd auf diese Vögel absolut tabu war. In Westdeutschland waren diese Arten schon längst ausgerottet und sind erst langsam aus der ehemaligen Sowjetunion wieder zurückgekehrt, nachdem sie hier unter Schutz gestellt wurden. Viele Jäger und leider auch Vogelschützer verstehen die Ökosysteme als etwas, in das sie regulierend eingreifen müssen. Vor einigen Jahrzehnten gab es in Deutschland beispielsweise immer mehr Sperber. Viele Vogelschützer wollten diese Entwicklung verhindern, weil sie die heimischen und beliebteren Singvögel schützen wollten. Das ist nur ein Beispiel, denn den Jägern ist eigentlich jede Begründung recht, um Vögel schießen zu dürfen. Unsere Ökosysteme sind allerdings sehr komplex und es ist normal, dass sie sich ändern. Mit diesen Änderungen erhöhen oder verringern sich auch die Bestände der Vogelarten. Wer hier eingreifen will, hält künstlich an einem Gleichgewicht fest, das es schon längst nicht mehr gibt. Ein weiterer Nachteil der Jagd ist, dass auch die Vögel, die selbst gar nicht gejagt werden, durch die Schüsse scheu werden, aufgrund ihres erhöhten Stresslevels mehr Energie verbrauchen und dadurch eine geringere Überlebenschance haben. Wenn eine weit verbreitete Art gejagt wird, die sich an den gleichen Orten wie eine gefährdete aufhält, kann es sein, dass die gefährdete Art durch die Jagd ausstirbt, obwohl kein einziger Vogel dieser Art geschossen wird. Auch die Behauptung, dass Vögel die Fischbestände leer fräßen, erscheint nach durchgeführter Berechnung völlig aus der Luft gegriffen. Wenn Kormorane gejagt werden, verbrauchen sie durch den Stress mehr Energie und fressen mehr Fisch, als wenn wir sie einfach in Ruhe ließen. Die Jagd auf Vögel ist also nichts als ein sinnloser Zeitvertreib, der keinen praktischen Nutzen hat, auch wenn die Jäger das immer wieder behaupten. Für einen wirkungsvollen Vogelschutz sollte sie komplett verboten werden. Das waren unsere Blinks zu Josef H. Reichholf, Ornis, das Leben der Vögel. In diesen Blinks hast du erfahren, dass die Vogelbeobachtung ein spannendes und vielseitiges Hobby ist. Schon am Futterhäuschen auf dem Fensterbrett oder am Stadtteich kannst du zahlreiche Arten und Verhaltensweisen beobachten, die dir viel über das Leben der Vögel und ihre Rolle im Ökosystem verraten. Was du konkret umsetzen kannst: Lerne die Vögel in deiner Umgebung kennen. Wenn auch du zum Hobby-Ornithologen werden möchtest, bist du nicht mehr nur auf Vogelbestimmungsbücher angewiesen. Du kannst auch auf Apps wie die vom Naturschutzbund Deutschland, kurz NABU, zurückgreifen und so deine Umwelt besser kennenlernen.